Willkommen bei Canale Grande. Geschichten aus der Intercom. Mit Tobias Krämer und Jan-Niklas Schatka. Der Podcast mitten aus der Eventbranche. Alright. Achtung, schon geht's los. Start in 3, 2, 1, go.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 von Canale Grande aus dem Studio von Pharos Media. Hi Jan, wie ist die Lage?
Ja, tierisch. Ich freue mich, wieder hier zu sein und dich zu sehen.
Ganz meinerseits schon Folge 5. Krass.
Ja, das ist richtig. Aber apropos, vielleicht mache ich direkt mal einen kleinen Rückblick, weil mir ist schon wieder was aufgepoppt quasi, als wir letzte Mal bei der 4. Folge über Feedback gesprochen haben. Ich glaube, unsere Handys hören mit, ne? Ich glaube, Handys hören mit, was wir sprechen,
natürlich,
oder? Weil ich bin ein bisschen im Internet rumgesurft oder war bei LinkedIn mal wieder und da habe ich etwas Lustiges gehört, das würde ich schon wieder mit dir teilen oder langweilig.
Hau raus. Nein, ich freue mich schon den ganzen Tag, die ganze Woche schon,
die ganze
auf
Woche.
Diesen Moment.
Also es ging ja um Feedback in unserer 4. Folge und da kam ein kleines, auch wieder Zitat, nur ein kleines Sätzchen, was ich ganz passend fand. Ehrliches Feedback ist wie Muskelkater, tut weh, aber es bewegt was. Und ich finde, das fasst ja ganz gut zusammen, was wir in der letzten Folge so besprochen haben, oder?
Ja, das stimmt. Ich kann es voll fühlen, weil ich war gestern seit Monaten endlich mal wieder beim Sport und es zwickt und tut weh.
Oh ja, aber man sieht es auch direkt schon.
Ja, ich weiß. Ja. Das ist athletisch, oder?
Absolut, ja. Genau. Aber einmal reicht auch
mit irgendwas, dem Sport. Irgendwas neben dir zuckt und bewegt sich.
Ja, das ist richtig. Denn wir haben heute unseren ersten Gast und also ich bin auf jeden Fall mega aufgeregt, schon seit Tagen kann ich nicht schlafen.
Also ich finde, man merkt es uns auch an, wir sind wieder so ein bisschen weniger souverän und aufgeregt.
Ja.
Guck mal, jetzt gleich lacht er, wir müssen es schaffen, ihn zum Lachen zu bringen.
Das schaffen wir. Ja, wer ist denn heute da? Wir haben es letzte Folge angekündigt.
Stell du ihn bitte vor,
ja,
ihr kennt euch länger.
Wunderbare BJ Genten aus Aachen, heute hier ins wunderbare Köln gekommen. BJ, schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Jan, hallo Tobi, es ist mir eine große Freude hier zu sein und der erste Gast zu sein. Ich fühle mich wie so eine Mischung aus Pionier und Versuchskaninchen.
Stimmt.
Es ist auf jeden Fall total nett, dass du dich mit uns auf die Reise begibst. Also ganz ironiefrei, ich freue mich total, wir freuen uns total, dass du da bist, dass du gekommen bist.
Ich auch
hier ins Studio. Wir hatten ja überlegt, ob wir es remote machen, da du ja Studioinhaber bist. Tonstudioinhaber, Produzent, wäre das ja auch gar kein Problem gewesen, aber uns gefällt das gut, dass wir hier persönlich mit dir sitzen können. Und du bist derjenige, der unseren Indikativ, unser Vorspann produziert hat. Vielen Dank dafür. Es ist immer, Jan und ich gehen immer total ab, wenn der läuft.
Ja, hier wird getanzt.
Ja, aber wirklich jetzt, ne?
Ja. Genau, du bist Studioinhaber. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Seit 22 Jahren, ist das richtig?
Ja, ungefähr. Ja, das hat ein bisschen beweglich angefangen, deswegen Nomad Studio, das hat tatsächlich mit Nomade zu tun. Ich habe quasi angefangen, Musik zu produzieren, da war ich noch auf Tour mit dem Cirque du Soleil. Da ist man immer lang genug in einer Stadt, um sich in seinem Hotelzimmer bzw. in seinem Apartment, wo man wohnt, so ein kleines mobiles Studio aufbauen zu können. Dann habe ich angefangen, so kleine Sachen zu produzieren und weil sich das halt immer bewegt, dieses Studio, und quasi nicht nur ich, sondern auch mein ganzes Studio ein Nomadenleben führt, habe ich das dann einfach Nomad Studio genannt. Und das ist bis heute so geblieben. Zwar ist es jetzt sesshafter, aber der Name klebt.
Aber du warst beim Cirque nicht als Musikproduzent unterwegs, sondern am Instrument, oder?
Genau, ich war als Schlagzeuger.
Boah, tierisch.
Beim Cirque. Von 2000 genau bis 2005, ungefähr fünfeinhalb Jahre, war ich mit denen unterwegs, weltweit, Japan, Australien, Europa, USA.
Und wie lange sind dann die Gastspiele immer pro Ort? Oder?
Ungefähr, es kommt so ein bisschen drauf an, es kommt auf den Markt an, Märkte, die neu erschlossen werden. Ich kann mich daran erinnern, ganz lose, dass wir in Kopenhagen waren, da waren wir glaube ich nur 5,5 Wochen. Und in Märkten, in denen man vorher schon weiß, der Absatz ist riesig und die Erwartung ist riesig, da ist das deutlich mehr. Wir waren in 15 Monaten in Japan, zweimal 3,5 Monate in Tokio.
Oh, wow.
Und dann spielst du 3,5 Monate lang 10 Shows in der Woche, ohne Pause, ohne Unterbrechung. Montags ist frei und nach 2,5 Monaten reicht der Montag nicht mehr, um sich zu erholen. Da ist man dann am Ende ziemlich ferngesteuert.
Was mich interessieren würde, gerade beim Cirque, ich bin großer Fan, warst du in der Zeit auch schon dabei, als, ich meine, die haben ja Zirkusgeschichte, man kann ja gar nicht Zirkus richtig sagen, ist ja moderne, ist ja Entertainment, aber war da eine andere Stimmung am Set, hat man das mitbekommen oder war dein Engagement schon etwas später, als es dieses Standing hatte?
Ich glaube, das war noch so eine Mischung. Also es gab den Cirque da schon eine ganze Weile. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wann der genau gegründet wurde. Also ich weiß, dass während ich da war, kam ein ganz, ganz großer, ganz wichtiger Bildband heraus von den ersten, ich möchte jetzt sagen 15 Jahren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und es gab noch, der Cirque war kleiner als heute. Nicht, also klein waren die nicht. Ne? Also die hatten damals schon, glaube ich, hatten wir schon 6 Touring-Shows und ich glaube 5 oder 6 feste Shows in Las Vegas, in Orlando und so weiter. Aber du hattest trotzdem immer noch hinter den Kulissen so eine Form von Pioniergeist. Was mir jetzt zugetragen wurde, ich bin ja schon jetzt seit fast 20 Jahren oder seit 20 Jahren nicht mehr dabei, habe aber immer noch Freunde da, ich habe immer noch Kontakte dahin. Und es hat sich schon ein bisschen gewandelt. Es ist streamgeliner, es sind Investoren von außen dazu gekommen. Es wird ein bisschen mehr auf Revenue geguckt, all diese Dinge. Und so der große Gründergeist, der auch mit Guy Laliberté, dem Gründer, da bei uns immer sehr, sehr präsent war, der ist da so ein bisschen raus, was die Shows nicht schlechter macht. Es verändert nur den Charakter, wie man da hinkommt zu dieser Show, weil der sich halt auch daraus getan hat. Der hat seine Anteile irgendwann verkauft.
Für eine Menge Geld, meine ich mich zu erinnern. Große Menge.
Oh ja.
Ich möchte gerne eine Frage stellen.
Natürlich.
Die kommt mir gerade so. Nämlich, das betrifft uns auf eine Art und Weise alle. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn ich mich in dich oder deine Kolleginnen und Kollegen reinversetze, wenn man so eine Produktion spielt, dann ist man irgendwann mit allen Wassern gewaschen. Dann ist man ein Showhase, man kennt hunderte von Venues, man kennt hunderte von Situationen, man kennt alle Höhen und Tiefen des Showgeschäfts. Kannst du dich noch in irgendeine Form von Showsätzen, Event besuchen und total Gast sein? Oder geht immer irgendwo das beobachtende Auge, das beobachtende, das zuhörende Ohr an und du checkst so mit? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, 10 Shows die Woche über Monate, dann, ja.
Das ist eine sehr gute Frage, Tobi. Das ist eine wirklich hervorragende Frage. Die habe ich mir auch schon öfter gestellt. Ich glaube nicht so richtig. Ich glaube nicht, dass ich noch in der Lage bin, Cirque ist ja nicht das Einzige, was ich gemacht habe. Ne? Ich habe ganz viele andere Sachen noch gemacht. Und irgendwann, ich habe mal versucht zusammenzuzählen, genau weiß ich es nicht, aber ich habe ungefähr 3,500 Shows und Konzerte gespielt und ich weiß nicht, wie viele Venues, also Venues weiß ich sowieso nicht mehr, aber und wie viele Shows ich jetzt in unserer Branche gemacht habe, also in der Eventbranche oder in der Corporate-Branche, habe ich auch den Überblick verloren. Und dieses Amalgam, also ich habe Rock'n'Roll gemacht, ich habe große Konzerte gespielt, ich war mit Roger Hodgson, mit Supertramp auf der Bühne. Cirque du Soleil, das sind ja völlig unterschiedliche Arten von Entertainment. Aber mein Fluch ist halt so ein bisschen, ich habe in alles mal reingeguckt, sehr intensiv teilweise auch. Und wenn ich jetzt quasi nur Gast bin irgendwo, das fällt mir nicht ganz einfach. Ich sehe aus dem Augenwinkel, dass da oben irgendeine Lampe nicht so leuchtet, wie sie sollte. Ich höre, dass irgendein Übergang nicht perfekt war. Ich bin, glaube ich, kein dankbares Publikum. Ich bin aber auch nicht die Zielgruppe, glaube ich. Das ist, für mich wird das nicht gemacht.
Oder eben vielleicht auch von der anderen Seite, jetzt nicht nur nach Fehlern oder da, wie du gerade sagtest, da flackert ein Lämpchen, was nicht flackern sollte, sondern eben auch aus dem inspirierenden Faktor, ne? Also aufsaugen, wenn man irgendwo bei einer Show sitzt und gar nicht nur genießen, so geht's mir auf jeden Fall, ne? Ich genieße natürlich auch immer, aber dass ich dann auch immer auf der Suche bin nach inspirierenden neuen Impulsen.
Also was mir auffällt, wenn ich in Shows bin, wenn die wirklich gut gemacht ist, dann kann ich wirklich auch mal abschalten kurz und kann das wirklich aufsaugen und genießen und kann da auch große Freude dran empfinden. Wenn ich aber, und das werdet ihr beide auch schon erlebt haben, in irgendeiner Form oder an irgendeiner Stelle dieser Show, ein Gewerk, ein was auch immer, so eine Form von Schlampigkeit entdecke, irgendwas, wo ich denke, da hat sich jetzt aber einer nicht so richtig Mühe gegeben, dann verliere ich ganz schnell so einen Gesamtfokus. Weil ich dann, ich weiß nicht, das soll überhaupt nicht arrogant klingen, im Gegenteil, bloß nicht. Ich fieber ja mit, ich möchte ja, dass das gut ist. Aber es fühlt sich dann für mich so ein bisschen an wie, das ist jetzt alles kaputt, weil einer gepennt hat.
Ja, entschuldige, weil ich habe gerade erst letzte Woche genau das, also nur die klitzekleinigkeit erlebt. Ich war bei einem so Networking-Event-Forum mit sehr spannenden Vorträgen, aber irgendwie, es wurde jemand anmoderiert, es gab kein Jingle und ich merkte, ich redete wirklich vor mir her und Jingle Go und dachte so, wo ist der?
Und dann
da fehlt der. Und genau das war.
Und dann ward eine große Leere.
Ja, genau.
Ich habe aber dazu noch eine These. Und zwar, wir haben ja gesprochen über Storytelling, ne?
Ja.
Und ich glaube, wenn ein Inhalt, der uns dargeboten wird, eine Schau, ein irgendwas Eventiges, ne? Und das ist authentisch und ehrlich und echt und das ist, die Geschichte wird auf eine gute Art und Weise erzählt, dann kann ich zumindest für mich sprechen und die Frage geht an euch, dann verzeiht man schon was. Also wenn man irgendwo auf einem anderen Niveau abgeholt wird. Also ich meine, Cirque steht ja für perfekte Technik, perfekten Sound, outstanding Performers und so weiter. Und aber wenn man jetzt sich auf ein anderes Niveau begibt und Leute liefern schon irgendwie ab, dann können sie mich schon auch noch kriegen. Also dann kann ich über, ich sehe das Kabel da liegen, ich sehe die Lampe flackern und so manchmal drüber hinwegsehen, oder?
Also ich würde da jetzt mal antworten, Jan. Ich weiß, das brennt dir auch auf den Lippen, aber also für mich ist das so, wenn man, das mag jetzt völlig abgehoben klingen, aber wenn man mit einer gewissen redlichen Ehrlichkeit als Zuschauer sich sowas anguckt und auch wenn dieser Satz völlig überlastet, überfrachtet und völlig ausgelutscht ist, aber ich mag unheimlich gerne den Satz im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das klingt zwar wie, er konnte es nicht besser, aber ich vergleiche das immer mit einem alten Sportlehrer, den ich im Gymnasium hatte. Der hat Schülern, die in Sport nicht so gut waren, trotzdem eine gute Note gegeben, wenn er das Gefühl hatte, die haben sich Mühe gegeben. Weil jemand, der im Sportverein ist und dann hier mal so eben so auf einer halben Arschbacke sein Programm abzieht, ne, der hat ja nicht wirklich Gas gegeben. Der ist zwar sportlich und der hat auch dafür richtig was dann getan im Umfeld, aber im schulischen Rahmen halt nicht. Und wenn ich sehe, dass sich jemand wirklich Mühe gibt und eine geile Story erzählt, vielleicht nicht ganz sauber, vielleicht nicht ganz perfekt, dann sehe ich das mit viel größerem Wohlwollen, als wenn ich sehe, da wird sich gerade überhaupt keine Mühe gegeben. Das wird hier nur noch abgespult.
Nach Schema F einfach runtergehockt.
Hier geht's nicht mehr um mich als Zuschauer, hier geht's um, weiß ich nicht, wie viele Tickets verkauft wurden oder schnell raus hier oder ne, Konzerte gesehen, wo die Crew schon angefangen hat, ganz offensichtlich, also sichtbar abzubauen, bevor das Ding vorbei war und solche Sachen. Das sind alles so Dinge, das hat ein Zuschauer nicht verdient und wir müssen ja uns immer wieder in Erinnerung rufen, unser Job ist es ja, eine Show zu produzieren. Das heißt, wir machen das für Zuschauer.
Ja, und nicht für uns, sage ich auch ganz oft.
Und das sind unsere Chefs.
Ja.
Und die müssen das genießen können. Die müssen das schön finden, die müssen abgeholt werden, was auch immer das ist. Ob das jetzt eine Show vom Cirque du Soleil ist oder ob das jetzt, weiß ich nicht, irgendeine Händlerveranstaltung von einem großen internationalen Autohersteller ist. Es spielt keine Rolle. Das Publikum muss irgendwie abgeholt werden. Und wenn du das nicht tust, weil du dir nicht genug Mühe gibst, weil du keinen Bock hast, weil du blasiert bist, weil du ein Arsch bist oder was auch immer, dann habe ich da keinen Respekt.
Aber das ist sicherlich ja auch herausfordernd, da sagt das eben 3 Monate lang die gleiche Show spielen, da als Tech-Crew, als Musiker, als Artisten und so weiter, die erste, genau wie die mittlere, wie die letzte Show, so zu spielen, als ob man quasi ja das erste Mal spielt. Ne? Man muss ja immer liefern.
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, da ist das Geheimnis, dass du nicht 100% lieferst. Das war auch beim Cirque völlig akzeptiert. Du lieferst 90%. Die müssen perfekt
aber das
sein, aber die lieferst Zeit, ja. du immer. Absolut ja. immer. Die Shows sind ja auch so konzipiert. Also ich habe ja schön hinter meinen Trommeln gesessen und habe da so ein bisschen rumgeschlachtet. Das ist ja auch, ne? Also das ist körperlich sehr anspruchsvoll. Ich weiß nicht, wie viele Kalorien ich da am Tag verbraucht habe bei 2 Shows am Tag. Aber das war ja nicht das Harte. Vor mir turnten ja Leute irgendwelche Seile rauf und runter und haben sich gegenseitig durch die Luft geworfen und so weiter. Wenn die ermüdet sind und einen Burnout haben, dann wird das lebensgefährlich.
Ja, ja.
Das heißt also, da war immer das Geheimnis, ein bisschen hinter den Kulissen, wir machen hier eine Show, also die Choreografie ruft nie 100% des Talents ab, weil du dann immer am Limit bist und dann passieren Sachen.
Ja, ich habe übrigens mal kurz nachgeguckt, der Cirque wurde 1984 gegründet. Nur damit das vollständig
warst ist. Warst du noch ne? gar nicht geboren. Dann waren es 15 Jahre. Dann war das Buch 15 Jahre. Mhm. Jetzt weiß ich es wieder.
Ich habe ja ihr kennt euch schon länger, daher habe ich die Chance, ehrliche Fragen zu stellen. Und mich interessiert, also, du bist Schlagzeuger.
Ja.
Und jetzt, wie du es so gesagt hast, merkt man, irgendwas ist mit deiner Stimme, ne?
Ja.
Wann ging das los?
Beim Cirque.
Okay, erzähl.
Das war eine ganz lustige Sache. Der Cirque hat, wie viele andere Shows auch, quasi sogenannte Housekeeping-Voice-Overs. Also da geht es einfach nur darum, dem Publikum zu sagen, passt mal auf, schön, dass ihr da seid. Das sind die Rettungswege. Das Fire Department von Chicago hat folgende Regeln. Es gibt eine halbe Stunde Pause und diese ganzen Dinge. Und das ist je nach Show, das ist schon Teil der Show. Das wird auch als Show Teil ganz am Anfang gemacht. Und in meiner Show, mit der ich unterwegs war, Kidam, die gibt es nicht mehr, die ist eingestellt worden vor etlichen Jahren, da war eben durch Zufall, durch reinen Zufall, da habe ich nichts mit zu tun, dieses Voice-Over genau in meinem Stimmbereich. Und das machte irgendjemand aus Montreal und der schickte dann immer für die nächste Stadt dieses Voice-Over. Und irgendwann sind die auf die Idee gekommen zu sagen, hör mal, warum machst du das nicht? Also, du kannst doch das auch, oder? Und da ich zweisprachig bin und genauso fließend Englisch wie Deutsch spreche, war das halt überhaupt kein Problem für mich, das zu machen. Es kam mir am Anfang sehr komisch vor, das zu machen, weil das halt eine sehr exaltierte Art von Sprech, was, ne? Also, es hat schon so ein bisschen was in dieser Richtung. Aber da habe ich mich schnell dran gewöhnt. Und es war natürlich total geil, dass ich noch ein bisschen extra Kohle gekriegt habe. Und dann ist das über Jahre nach dem Cirque immer wieder, da haben dann immer mehr Leute angerufen und haben gesagt, hast du nicht Lust, mal was für uns zu sprechen? Kannst du nicht mal irgendwie was aufnehmen etc.? Und das in Kombination mit der Tatsache, dass ich mich vor 15, 18 Jahren mehr in die Musikproduktionsecke zurückgezogen habe und jetzt viel mehr diese Events mache, für die dann Musik produziert wird, kann ich halt ein relativ komfortables Paket anbieten. Ne? Ich mache die Musik, ich kann die auch live abspielen und ich kann auch noch was für euch sprechen, es sei denn, ihr sucht eine Frauenstimme.
Ja. Und sag mal, war das beim Cirque, war das live oder war das vorproduziert?
Nein, es war vorproduziert.
Ja, das okay. wurde aber einfach dann,
abgespielt. Ja, verstehe. Aber das bringt mich gerade zu einer, auch in einem kleinen Anekdötchen oder einer Geschichte aus der Intercom, die mit dir, BJ, zu tun hat. Mit
oh, jetzt
dir,
bin Tori, ich gespannt.
Na, auch mit deiner Stimme und pre-recorded und. Ich erinnere mich da an die eine große Jubiläumsveranstaltung, die wir gemeinsam zu dritt plus noch ein großes Team von weiteren Menschen gemacht haben.
In einem Fußballstadion war das.
In einem Fußballstadion
riesig.
In Wiesbaden, genau. Richtig. Und ich erinnere mich dran, also es war ohnehin, was mein Calling anbelangt, wirklich eines der anspruchsvollsten Sachen, die ich gemacht habe. Denn ich hatte nicht nur die Tech-Crew zu callen, sondern es gab noch einen professionellen Moderator, der auch über ein In-Ear von mir, also ich musste den ansprechen, die entsprechenden Cues geben. Es gab nochmal weitere 12 interne, also nicht professionelle Moderatoren, die auch eine eigene In-Ear-Strecke hatten, die ich auch nochmal separat, also dritte Strecke, also neben euch beiden sozusagen, was ihr machen sollt, noch diese beiden Moderationslinien. Und dann die, ich weiß nicht, waren es 40, 45 Tänzer und Performer, die ich auch über ein In-Ear angesprochen habe. Und glücklicherweise, hier kommst du, BJ, wieder ins Spielen, habe ich natürlich bei den 45 Tänzern eben nicht jeden Cue da gegeben, welche allein diese vier unterschiedlichen Linien waren schon, also das war wirklich herausfordernd, muss ich sagen, da war am Ende meine Birne auch echt matschig, aber da hast du, glaube ich, am Ende auch 95% der in ihr Geschichten pre-recorded und die waren dann übers in ihr mit drin, soweit ich mich erinnere.
Ja, du wirst lachen, das hatte ich vergessen, aber jetzt fällt es mir wieder ein, jetzt weiß ich es wieder, stimmt. Ja. Ich hatte das dann im Hotelzimmer schnell aufgenommen. Ich habe immer so ein kleines Recording-Besteck dabei, das ich vernünftig aufnehmen kann. Und dann haben wir das hinterher irgendwie abgespielt.
Ne? Ja, also es war eben Click-Track.
Genau, es war in Click-Track.
Mit drin,
genau.
Eben ganz viel von dir, pre-recorded. Und dann eben so ein paar neuralgisch wichtige Punkte, die kamen dann, die so ein bisschen auf Gefühl, also nicht einfach nur abgefeuert werden, habe ich auch gemacht. Aber diese vier Dinger, also ich hatte die ganze Zeit auch wirklich gedacht, Schatka, drück bitte jetzt den richtigen Knopf auf dem Beltpack, damit ich nicht irgendwem was Falsches aufs Ohr sammel.
Darf ich das für die inneren Augen unserer Zuhörenden noch kurz illustrieren? Also das Fußballstadion, Infield, mehrere von Menschenhand zu drehende LEDs,
jo.
Tänzerinnen und Tänzer mit Asteratubes in den Händen.
Auch, ja.
Und dann kam quasi über das in ihr linkes Bein, rechtes Bein,
ja,
so Achtung, drehen. Doch. Da war alles.
Ja,
ich meine das jetzt nur so illustrieren.
Genau, ja. Jetzt mal nach links drehen, genau, und ja. Stopp und wieder zurückdrehen. Aber wie gesagt, 95% der Ansagen war pre-recorded, genau, mit deiner krass. Wunderbaren Stimme.
Oh, danke.
Ja. Und,
aber ich, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, stimmt. Ich habe da eine relativ große Fülle an Dingen gesagt. Und weil ich die Choreografie nicht kannte, war das für mich alles sinnlos. Ich wusste nicht, was ich da jetzt anrichte. Aber das Endergebnis war, die waren alle total glücklich und kamen dann alle immer zu mir gerannt und meinten, deine Stimme. Und ich dachte immer nur, warum? Ich hatte vergessen. Ich habe das verdrängt, dass die ja die ganze Zeit meine Stimme im Ohr hatten und habe dann immer, wenn wir im Catering waren und ich habe irgendwas gesagt, kam irgendein Tänzer angerannt und meinte, du bist das.
Stimmt.
Und ich habe immer gedacht, was bin ich? Wie jetzt? Und dann fiel mir wieder, ach so, natürlich.
Der Mann im Ohr.
Ich bin ja mittlerweile, nachdem ich so unendlich oft auf der Bühne gestanden habe, wahnsinnig gerne der Mann einfach nur im Ohr und im Hintergrund. Also ich habe diese Bühnenlust gar nicht mehr so ausgeprägt.
Aber dann, wenn du mal auf der Bühne bist, umso mehr, oder?
Dann werde ich natürlich, das ist quasi so eine Art Rampensau. Also dann da kommt das Reptiliengehirn und sagt, wie war das denn damals noch?
Spielst du noch Schlagzeug?
Ich spiele noch aktiv Schlagzeug, ganz viel.
Ja. Aber nein, Sven, ich spiele kaum noch Saxophon. Das ist eigentlich eine
Tragödie. Ja, wir müssten eigentlich mal zusammen spielen.
Ja, wir könnten hier direkt eine kleine Band machen.
Aber Jan, jetzt wo du das gerade erzählt hast, ne? Jetzt habe ich mal eine Frage zurück an einen der besten Ablaufregisseure, die ich kenne in Deutschland.
Danke.
Wenn du so einen Job hast, wo du wahnsinnig viele Dinge berücksichtigen musst, wahnsinnig viele Cues geben musst, an tausend Sachen denken musst, empfindest du es dann als Erleichterung, wenn jemand aus dem Team sagt, ich habe jetzt verstanden, worum es geht. Du musst dich um mich nicht mehr kümmern. Du kannst mir nur noch die Hälfte der Cues geben. Ich weiß, wo die Cue-Punkte sind. Du musst nichts mehr sagen. Ich mache das einfach. Oder bist du da jemand, der dann sagt, nein, du brauchst das auch für deine eigene Sicherheit und für dein eigenes Wohlfühlen, dass du die alle sagst?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal ganz grundsätzlich.
An der habe ich wochenlang gearbeitet.
Sehr gut. Also ganz grundsätzlich, erstmal bin ich natürlich froh über jeden, der natürlich dann auch mitdenkt, ne? Und wo ich das Gefühl habe, dass man in dem Flow, in der Geschichte, in dem ganzen Ablauf auch drin ist. Ich versuche dann, auch da haben wir in der Folge vorher auch mal drüber gesprochen, so Feedback, ne, dass ich eben bei der Tech-Crew auch mal frage, braucht ihr mehr, braucht ihr weniger von mir, damit sich jeder irgendwie wohlfühlt. Ich merke aber, dass ich bei einigen Sachen es gar nicht anders kann. Die kommen dann, die sprudeln dann aus mir raus. Also auch wenn ich reduzieren könnte in dem Moment, dass so ein paar Punkte trotzdem von mir benannt werden. Also, aber grundsätzlich schafft es natürlich für mich auch ein Gefühl der Sicherheit, wenn ich weiß, dass ein Operator einfach theoretisch so in dem Flow drin ist, dass es alleine in dem Moment auch geht. Ja. Also gerade wenn es wirklich sehr diffizil ist, wie bei dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, das war schon anspruchsvoll, viel zu cueen, ne, auf am Ende sogar auch langer Zeit. Ne? Ich weiß nicht, wie lange die Show war, aber das ging ja schon ein paar Stündchen und da kann ich ja zu keinem Zeitpunkt mal abschalten.
Oh, ich weiß noch, es hat wahnsinnig angefangen zu regnen. Mhm. Jupp. Und ich hatte ja auch noch ein DJ-Pult. Ich habe ja auch noch die Hallenbeschallung mit Musik gemacht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, nur noch Songs mit Regen als Thema. It's Raining Men, Purple Rain, Rainy Night in Georgia zu spielen. Und irgendwann, ich dachte dann, mal gucken, ob es irgendjemand merkt. Und irgendwann gingen so die Intercoms an. Und jetzt das. Und dann hatten sie es alle. Dann, ne?
War eine schöne Produktion.
Es hat viel Spaß gemacht. Und wir drei haben uns ja schockverliebt ineinander.
Absolut, da haben wir uns kennengelernt, da begann alles.
Genau. Da begann alles.
Aber ich habe auch in der Vorbereitung auf die Folge heute, ich meine, wir haben jetzt sehr viel über Musik gesprochen und sehr viel auch über den wirklich sehr interessanten Themenbereich Cirque du Soleil. Ich finde, oder was mich auch interessiert, wie siehst du gerade den Musikeinsatz bei Events? Ich habe das Gefühl ab und an, dass da nicht immer alles rausgekitzelt wird. Da ist Luft nach oben, da geht mehr, da werden Chancen vertan. Oder wenn, positiv gesprochen, wenn man da ein Augenmerk drauf oder ein Ohrenmerk drauf setzt, dann das Event auch nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben werden kann.
Du siehst in mir einen schmunzelnden Menschen gerade. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also wenn man sich beispielsweise mal anguckt, was bei einem großen Event, einem wirklich großen Event, finanziell in die Hand genommen wird, um dieses Event durchzuführen. Da wird wahnsinnig viel in die Technik investiert. Bühnenaufbauten, Licht, Videoleinwände, noch viel teurer, Rigging, wenn es sein muss. Dann wird wahnsinnig viel Aufwand betrieben, um Medien zu produzieren. Und bei Medien produzieren meine ich in diesem Fall ausschließlich Pixel. So, und am Ende sind noch 800 Euro übrig für Musik. Und jedwede Form zu versuchen, zu kommunizieren, dass Musik in so einem Gesamtkonstrukt einer Show ein wahnsinnig integraler Bestandteil ist, weil Musik wie fast nichts anderes weltweit Emotionen transportiert, Menschen verbindet, Stories unterstützt, Dramaturgien schafft und ändert und wahnsinnig viel kommuniziert mit Menschen, dann finde ich es immer wieder hochgradig faszinierend, wie wenig darauf zurückgegriffen wird, beziehungsweise teilweise auch wie falsch. Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, wenn du eine Veranstaltung hast, wo du sagst, ja, ich habe hier eine Idee, was hier für eine Musik laufen sollte oder könnte. Das kommt aufs Budget an. Da gibt es dann die Momente, wo ich dann Musik, die es schon gibt, nutze und die einfach nur schneide. Bei sehr guten Projekten, was mir dann auch wahnsinnig viel Spaß macht, ist, da produziere ich das dann alles komplett. Und wenn du dann Kunden hast, die diese Musik abwählen, nicht etwa, weil sie da ein gutes, sachliches Argument für hätten, warum diese Musik nicht zu der Show passt, sondern weil in diesem ganzen riesengroßen Betrieb eine Person sagt, die gefällt mir nicht.
Ja.
Oh. Und dann mit einem persönlichen Geschmack eine ganze Dramaturgie zerschießt. Das ist ein bisschen so, als würde der, was ich noch nie erlebt habe, korrigiert mich, wenn es nicht so ist, aber ich habe es noch nie erlebt, dass jemand sagen würde, bei diesen ganzen Videos, die für Hunderttausende von Euro teilweise produziert werden, dass einer sagt, ich mag kein Gelb. Nehmt alles Gelb raus. Ja. Und dann stehst du da und denkst, warum mir? Warum ich? Warum muss ich jetzt wieder, mit Verlaub, Scheißmusik abspielen?
Ja, ja.
Weil du auf Posaune stehst.
Genau, oder andersrum auch irgendjemand.
Gab es ein konkretes Beispiel, ne? Ist nicht genug Posaune drin. Hätte da nie reingepasst. Das Beste, was ich hier hatte, war, die haben mir gesagt, es muss wahnsinnig rockig werden. Und dann habe ich Rockmusik produziert. Und dann habe ich das abgeschickt, ne, zur Abnahme. Und dann kam die Rückmeldung, warum sind da Gitarren drin?
Ja, da müssen wir noch ein paar Anekdoten zum Besten geben. Also das ist ja schrecklich. Also es gibt ja so wir haben früher immer gesagt, die CEO-Falle samt Partner. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, wir haben damals den neuen Opener für Terra X gemacht, auch mit Orchester und so weiter. Und das musste dann abgestimmt werden, ging dann an die Redaktion vom ZDF. Und das war so kurz vor den Weihnachtsferien fertig. Und da haben uns alle gedacht, oh no, ey, wenn die das über Weihnachten, nimmt der das mit nach Hause, spielt das in der Familie vor. Und dann sagt die Oma, Alter, wir haben besser gefallen. Dann sagen die, ja, nee, das Alte ist besser, wir behalten das doch. So. Das ist ja so eine klassische Situation. Oder ja. Eben die...
Da gibt es ein Fachwort für.
Sag.
Demotitis. Kennst du das?
Nee.
Also es kommt aus dem Musikproduktionsbereich, aber wenn eine Band ein Demo aufnimmt...
Ne? Ach, Demotitis.
Okay. Demotitis. Wenn eine Band ein Demo aufnimmt und das dann am Ende wenn die Produktion fertig ist, die Spuren einem richtig großen, erfolgreichen, international erfahrenen Mischer gibt, damit er daraus einen richtig geilen Radiomix macht. Aber der Mix ist kacke. Warum? Weil die sich so sehr an das Demo gewöhnt haben, dass die alle sagen, das war aber früher besser. Das ist objektiv nicht so, aber die leiden alle an Demotitis.
Wow. Kannst du nicht noch an die Zeiten erinnern, als wir in unserem Gewerk Demos produziert haben mit einfachen Mitteln, also mit so MIDI-Sounds und so weiter. Ja,
mit so einem Tascam, genau. Vierspur.
Ja, ja.
Oder Kassettenrekorder sogar schon.
Wo man dann damals tatsächlich sagte, so, das ist jetzt das Demo und dann kommt irgendwann die Reinzeichnung. Ne? Ist ja so ein bisschen sowas Ähnliches. Ne? Und dann, am schlimmsten fand ich immer, wenn es Layout-Musiken gab, also unter Filmschnitt,
ja,
die man dann, wo man wusste, man darf die nicht verwenden, weil die sind so. Ne? Und dann Komponist, mach mal. Und dann kommst du da nie mehr ran, weil die ganze Zeit, ich sag jetzt mal, Bob Dylan gehört haben und jetzt soll es auf einmal Tobias Krämer sein. Also so, das funktioniert ja auch nicht. Das war immer.
Das gibt's Interviews bis Hollywood, ne? Also Hans Zimmer hat das auch schon erzählt, dass die sich dann in ihre Demos da oder in ihre Temp-Musik verliebt haben und dann nicht mehr rauskommen.
Aber wie gehst du dann damit um oder vor? Hast du da Strategien, dass man sagt, okay, wie kriege ich die Posaune jetzt wegargumentiert oder so, dass der CEO nicht durchdreht?
Das ist ja bei jedem Kunden anders. Also da kommt ja dann was zum Tragen, was manche Menschen beherrschen und manche nicht. Ne? Also ich muss dann einfach gucken, dass ich einen Draht zu dem Menschen aufbaue. Und dann muss ich irgendwie versuchen rauszufinden, worum geht es dem wirklich? Was will der nur gehört werden? Mhm. Ist der Meinung, ich muss hier eine Entscheidung treffen, sonst bin ich mein Geld nicht wert? Ist das ein Narzisst? Also wer ist das? Und dann, ausgehend davon, muss ich halt irgendwie versuchen, entweder ihm zu sagen, Posaune ist jetzt hier vielleicht nicht unbedingt die beste Idee an dieser Stelle. Oder, ganz ehrlich, oder ich pelle mir ein Ei drüber, mache da eine Posaune rein, das klingt alles scheiße. Und der sagt, finde ich super, und dann gebe ich das ab. Und dann wird das gespielt und ich denke mir, um Gottes Willen. Und alle anderen denken auch um Gottes Willen, aber er ist glücklich und er bezahlt die Rechnung.
Ich habe öfters die...
Das ist allerdings, muss ich dazu sagen, die hochgradig zynische Lösung, die ich versuche unter allen Umständen zu vermeiden. Aber am Ende habe ich nicht das Sagen.
Ja, ich habe öfters die Situation im Vorgesprächen, wenn man in irgendwelchen Videocalls gerade über Musikeinsatz, Jingle, Aufgang, Jingle, Ehrungsmusik, weil ich bin auch ganz großer Fan, eben Veranstaltungen da anzureichern. Klar, wenn man das Geld hat, wenn es ein bisschen umfangreicher sein darf, auch mit selbstproduzierter Geschichte, mit Menschen wie dir, BJ oder auch Tobi, du machst ja sowas auch. Aber eben ansonsten auch mit so bekannten Tracks, ne? Und dann, also irgendwelchen Pop-Musikstückchen, die vielleicht passen könnten. Und dann kommen dann hin und wieder wirklich so abstruse Ideen, ja, dem Chef gefällt oder auch irgendjemanden in der Firma gefällt XY als Song. Und ich denke dann direkt, okay, schöner Song, mag ich auch, privat, wenn ich, keine Ahnung, beim Grillen irgendwie mit einem Bier in der Hand stehe, ne? Aber jetzt nicht als passendes Musikstückchen. Oder auch teilweise, wenn ich sage, okay, ich schicke euch mal, oder schicken Sie mir mal was zu, fragen mich. Dann sage ich, ach Leute, das kann ich natürlich im Vorfeld gerne machen, aber ich finde, man muss es schon auch im Setup hören. Und da habe ich oft erlebt, dass eben auch Kunden, die vielleicht ein bisschen kritischer waren mit dem ein oder anderen Stück, was man eben mal platziert hat, also als Info, der und der Interpret, die und die Nummer, habe ich gesagt, aber wir hören uns das mal on-site an, mit Licht, mit einer Bühne, mit allen Pipapo, es wirkt ganz anders über eine PA und da habe ich öfter schon eben auch die Erfahrung gemacht, dass man dann doch etwas in Anführungsstrichen verkaufen kann, auch wenn die Gegenseite sozusagen am Anfang vielleicht ein bisschen abwehrend dagegenüber gestanden ist, also im Raum, ne, ich sage wir hören uns das im Raum an, wirkt ganz anders, nicht auf eurem blechernen Computer im Büro. Da,
ich wollte gerade sagen.
Richtig fett.
Das dürfen wir ja nie vergessen. Ja. Ne? Also es spielt ja überhaupt keine Rolle, wie fett ich jetzt eine Musik produziere, dass da ordentlich Bass drin ist, dass das richtig in die Hose geht. Also nicht in die Hose im Sinne von schlecht, sondern in die Hose von, ne, die Hose flattert. Und dann hören die das auf so zwei mikroskopisch kleinen Lautsprecherchen auf dem Laptop in so einem Konferenzraum, der völlig verhallt ist, mit einer riesen Fensterfront.
Genau, draußen regnet es auch noch.
Draußen regnet es. Und dann hören die so nicht mal 5% davon und sagen dann, na ja,
das ist ein bisschen dünn.
Ist ein bisschen dünn, oder das haben wir uns aber anders vorgestellt. Und du denkst, oh, um Gottes Willen.
So, und dann kommt ja On-Site auch noch hinzu. Du sagtest, klar, Musik regt ganz viele Emotionen an, wie vielleicht nicht viel anderes. Aber dann kommt natürlich trotzdem noch Licht, Videos und Ambiente.
Das dazu, kommt alles noch oben drauf. Richtig. Viel Theaterschminke.
Ja. Ne? Und ich hatte mal eine Situation, mir fallen die ganze Zeit irgendwelche Geschichtchen ein, wenn ich hier spreche. Aber
haben,
darum geht's ja.
Also ich habe mein nächster Termin Geschichten
morgen aus der Intercom.
Ja, genau.
wir nehmen uns die Zeit.
Genau.
Diese Episode hat kein Ende.
Es geht hier nur in zweiter Instanz um die Musik. Die Anekdote geht eigentlich in eine andere Richtung, aber ich hatte mal eine Show inszeniert, ging es um eine Gerätschaft aus dem Haushalt quasi für Haushaltsreinigung. Ich mehr möchte gar nicht sagen. Ja, und wir haben eine schöne Show inszeniert, auch mit viel auf der LED, Content und. Und das Ende der ganzen Geschichte sollte eben die Inszenierung oder die Präsentation des neuen Produktes sein. Wir hatten bei der Veranstaltung eine Live-Band, eine Jingle-Band. Auch da können wir gleich nochmal vielleicht ein bisschen intensiver drüber sprechen. Und die spielte dann den bekannten AC/DC-Track Back in Black, also sollte richtig schön, also Gitarren waren gewünscht, ja, und durften auch gespielt
werden. Ausnahmsweise.
Aber in dem Moment, es war so komisch, das war ein relativ überschaubar kleines Haushaltsgerät, also es war jetzt keine Riesenmaschine. Und da waren ein paar hundert Leute im Publikum und dann spielte diese Band eben diesen Kracher-Titel. Das Produkt war inszeniert in den Lichtkegeln drin. Der Vertriebschef kam auf die Bühne und alle flippten aus. Und nur da ist das Ding, hat er da gerufen und die Band ballerte da und Licht. Und in dem Moment, sowohl mir als auch die ganze Tech-Crew, wir haben es kurz dann in dem Moment mal runtergebrochen und dachten so, ey, fett inszeniert, alles war am Flickern, Flackern und Musik, wie gerade schon skizziert. Und das Erste, was ich dachte, war, Leute, das ist einfach nur so ein kleines Maschinchen und alle sind völlig durchgedreht. Und was mir aber in zweiter Instanz eben zeigte, was Musik, Licht, Inszenierung dann da auslöst. Ne? Da waren 600 Leute, die sind völlig ausgerastet.
Völlig emotionalisiert.
Völlig emotionalisiert, obwohl das eigentlich nur, ich will jetzt nicht sagen, was für ein Produkt es war, aber einfach so ein kleines Gerätchen da auf einer Stele stand. Wir haben es totgelacht in dem Moment, aber eben auch gefühlt, was rauskitzelt.
Ich hatte da mal einen, wo wir davon reden, wie persönlicher Geschmack teilweise mit so einer Show in Konflikt geraten kann. Ich hatte mal eine große Veranstaltung für einen Hersteller von Haushaltsgeräten. Ich vermute sogar, dass das der gleiche war. Es war nur eine andere Veranstaltung. Und der Chef ob der Marketingchef, was auch immer, der Chef steht auf der Bühne in der Veranstaltung. 2500 völlig hysterische Vertrieblerinnen stehen in der Halle, rocken ohne Ende, es geht ab. Und ich mache irgendeinen Song an, weil das zum musikalischen Konzept passte. Also das war vorher mit der Regie, das war alles vorher wochenlang geplant und gemacht und getan. Und er brüllt von der Bühne, I want ABBA, now. Und es war ein großes Fragezeichen im FOH. Wir guckten uns alle an und sagten, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, scheiß drauf, dann mache ich jetzt ABBA an. Und dann ging der Rest, also die gesamte restliche Veranstaltung hat er mehr oder weniger regelmäßig von der Bühne irgendeinen Songwunsch gebrüllt, ins Publikum. Und dann habe ich halt geguckt, dass ich das Ding so schnell wie möglich irgendwie in irgendeiner DJ-Software finde. Also das ganze Konzept war im Eimer. Aber er war glücklich und das hat dazu geführt, dass er sich vom Regisseur verabschiedet hat mit den Worten, wir sehen uns ja nächstes Jahr dann wieder. Gut. So, und in dem nächsten Jahr haben wir uns dann überlegt, was machen wir für ein musikalisches Konzept? Und ich gesagt, aber.
Und du warst gesetzt.
Und wir machen, genau. Und ich habe gesagt, wir machen uns überhaupt kein musikalisches Konzept mehr. Das muss knallen. Die wollen tanzen, die wollen saufen und die wollen dann irgendwelche komischen Geräte da bewundern, beziehungsweise sich selber feiern. Also machen wir jetzt einfach alles an, was bei Partys nicht bei drei auf dem Baum ist. Und wir machen uns jetzt nicht Gedanken darüber, ob das jetzt dramaturgisch gerade zu der Show oder dem Konzept passt. Und es, denen war es egal. Die wollten einfach nur feiern.
Aber, was ja wieder deine Aussage von eben unterstützt, was Musik alles rauskitzelt. Ne?
Also wir sind uns ja einig, wie wichtig Musik eigentlich ist und wie unterschätzt es heutzutage oft ist.
Immer
also
eigentlich,
die Qualität, oder? Ne? Also was das leisten kann und so. Und ich finde, ihr habt das beide gesagt. Du hast auch noch unterstrichen, wie wichtig die Wirkung von Musik in einem Raum ist. Also Musik ist ja also eine zeitliche Kunst, aber die auch tatsächlich ja in einem Raum stattfindet. Und du machst doch auch Klanginstallationen, also Mehrkanal.
Oh ja.
Das finde ich total faszinierend. Ich habe da wenig Berührungspunkte mit, außer, also kleiner Hintergrund. Ich bin ja auf einer bestimmten Ebene so ein WDR-Kind und ich weiß, dass der WDR sehr spät erst von Mono auf Stereo gewechselt ist.
Willkommen.
Und dann.
Aber ist schon Stereo jetzt, ne? Ihr seid schon so weit, oder?
Ist so gemein.
Ich bin doch so lieb.
Komm. Und dann wurde der WDR immer gehänselt dafür, dass er dann noch so lange gebraucht hat mit Stereo. Und dann wollten sie ganz fleißig sein und waren sehr schnell beim Mehrkanalton, also bei 5.1, das ist ja total gefloppt im Fernsehen, also außer in der Bundesliga hat das meines Erachtens, ich weiß noch, wie die Ü-Wägen alle eingerichtet wurden dafür, aber eigentlich ist es nirgendwo richtig stattgefunden. Deswegen gibt es so wenig Berührungspunkte, aber ich finde es total faszinierend und ich weiß nicht, auf welcher Produktion es war. Ich glaube, es war auch in Wiesbaden, aber in einem anderen Teil der Produktion, wo du im Raum Klang installiert, also inszeniert hast. Und das finde ich total faszinierend.
Das war nicht einfach in dem Stadion, das stimmt. Ich erinnere mich, da waren auch Mehrkanal-Installationen drin. Das Problem bei mehrkanaligen Sachen, vor allem wenn du Elemente, die zusammengehören, aus unterschiedlichen Kanälen abspielst, ist, wenn die Lautsprecher, also die Soundquellen, zu weit auseinanderstehen, kriegst du wahnsinnige Probleme mit den Laufzeiten. Das heißt also, ab einer bestimmten Größe der Venue kannst du quasi nur noch ganz hauchzarte Flächen spielen, die dann harmonisch ineinander fließen, aber du kannst nichts mehr mit Transienten machen, du kannst nichts mehr mit Rasseln, Trommeln, Tralala machen, weil das fliegt ja dann, das kommt ja viel zu spät da hinten an und wenn da aber auch noch was kommt, was beides im Beat ist, dann gibt es nur noch Gewitter. Das klingt wie schlechtes Gulasch.
Ja, aber faszinierend. Und das ist auch ein Thema, ne? Also das ist auch
ein Thema,
Geschäft von dir, ne?
Also das ist ich habe vor 2 Jahren eine riesengroße, immersive Installation in Dubai gemacht. Da habe ich insgesamt 1,5 Jahre dran gearbeitet und wir waren dann noch 6 Wochen vor Ort, fünf Wochen vor Ort und haben das alles eingerichtet. Da musst du natürlich dann jeden Kanal bestimmten Lautsprechern zuweisen. Da waren dann teilweise 40 Lautsprecher in einem Raum und aus jedem kam was anderes. Was dann aber, wenn du in der Mitte des Raums stand, dann war das eben dieses völlig immersive Gefühl oder du hast Elemente, die im Raum sich unterscheiden. Also da waren ganz viel mit Videoprojektionen und also ist wirklich beeindruckend. Und du guckst einfach, dass ein Track läuft, aber bestimmte Elemente dieses Tracks laufen eher in der Ecke und bestimmte Elemente laufen eher in der anderen Ecke. Und wenn der Zuschauer oder Besucher dann einfach von der Ecke sich in die andere begibt, dann ändert sich die Klanglandschaft. Solche Sachen finde ich hochspannend.
Das möchte ich.
Auf unseren Podcast. Mache ich dir.
So wie du das gerade beschreibst, würde ich fast nicht nur BJ zu dir sagen, sondern Professor Sound.
Mm. Und weißt du, warum ich mich daran so gut erinnern kann?
Jetzt bin ich schon wieder rot geworden.
Ich kann es bestätigen. Ja. Ich kann mich so gut daran erinnern, weil wir lernten uns kennen in Wiesbaden.
Richtig.
Ich wusste, dass du ein Experte bist und ich hatte irgendeine total Baby Pro Tools Frage, weil ich saß zum ersten Mal an Pro Tools und kam an irgendeiner Stelle nicht weiter.
Pro Tools.
Audio-Software, Aufnahme, ja. Recording-Software. Mhm. Und dann habe ich es gewagt, dich anzurufen, weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste. Oder ich habe dir eine Nachricht geschrieben und du hast mir sofort geantwortet und hast dieses Problem innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde gelöst. Und es war so unangenehm, weil die Lösung war so einfach, egal. Aber
das spielt doch keine Rolle.
Natürlich nicht. Aber ich erinnere mich so gut daran, weil du warst gerade du hast dann so, ich so, und wo bist du, was machst du? Ich so, ja, ich bin unterwegs in Dubai und hier sind 1 Million Lautsprecher und ich mache so eine Klanginstallation. Und ich saß so auf meinem Laptop mit Pro Tools, wo ist hier der Anknopf? Das war sehr hilfsbereit, das habe ich bis heute nicht vergessen und danke. Und das macht dich auch aus. Ja.
Ach, jetzt, also ich kann nicht, ihr müsst jetzt, also das sieht jetzt draußen keiner, ne? Aber ich kann nicht mehr viel roter werden. Also jetzt ist ja mal Schluss.
Aber hier. Jetzt machen wir dich fertig, denn der Jan hat was vorbereitet.
Absolut. Ach du
Scheiße. Genau. Also jetzt kommt Gottes das Schlachtfest. Willen.
Also wir haben ja schon darüber gesprochen, Musik löst Emotionen auf und was ich auch immer spannend finde, oder vielleicht passt das zu dem CEO, der von der Bühne ABBA runtergrölt, eben, na, dass man ja auch Assoziationen mit Songs hat oder etwas mit tollen Gegebenheiten und so weiter verbindet. Ich bin mal gespannt, ob du so versiert bist mit so ein paar Sounds, ob du die zusortieren kannst. Wir machen ein Quiz.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Oh Gott.
Ganz genau. Also ich spiele einfach mal was vor und mal sehen, ob du weißt. Also wir haben es einfach gehalten. Ja, ich spiele mal was vor und mal sehen, ob du es weißt. Wir fangen einfach an. Eine Idee.
Das ist Jeopardy.
Natürlich. Wow. Wunderbar. 100 Ding, Punkte schon mal.
100 direkt.
100 Punkte direkt, genau.
Das ist allerdings nicht die alte Version von Jeopardy. Jetzt das ist eine relativ neue. Oh. Ja, sorry, ich gehe jetzt. Okay.
Zack, es erwischt.
Mein Gehirn geht schon wieder in Overdrive.
Okay, wunderbar.
Gut. Wir haben den Profi. Jan und Tobi minus 100 Punkte.
Genau. Sehr gut. Okay, dann machen wir noch was anderes.
Ja, und jetzt hast du mich. Ich habe das natürlich, wir haben das natürlich alle geguckt. Ne? Mhm. Das ist eine der ganz großen Samstagabend-Shows war das. So, und jetzt bin ich aber das Dalli Dalli.
Mhm, absolut richtig.
Ja, okay.
Wunderbar.
Hinzien Rosenthal. Sie sind der Meinung, das war spitze. Und dann sprang er 80 Kilometer in die Höhe.
Ganz genau, der sehr kleine Mann, ne? War nicht so groß.
Der war sehr klein.
Sehr klein, sehr hoch gesprungen. Ich habe noch was.
Ja. Warte kurz.
Ja, bitte.
Das ist ja auch offensichtlich Big Band. Ich weiß gar nicht, wer. Das war doch ARD, ne? Oder war es
ZDF? Das war ZDF, ne? F, glaube ich. Weiß ich nicht.
Ja, müsste man mal rauskriegen.
Wir nehmen jetzt, glaube ich, ab diesem Zeitpunkt nehmen wir Anrufe unserer Hörer entgegen.
Genau, die Leitungen sind geöffnet.
Und glühen so. ARD oder ZDF?
Glühen so wer, wie DJs Röte nach den ganzen.
Nach der Lobhudelei. Ja. Wer hat es aufgenommen? Wer hat es gespielt? Ich weiß es nicht.
Okay. Nein, aber ganz grundsätzlich, ich meine, wird ja gerade auch aktuell insgesamt viel modernere Musik produziert, ne? Aber ich persönlich, und ich glaube, es geht euch ja auch ähnlich, so die alten Big Band-Dinger, die richtig drücken, sind natürlich auch echt großartig.
Das ist wunderbar. Ich möchte Lienhardt sagen, aber ich weiß es nicht genau.
Pepe, das ist, glaube ich.
Es ist aber, nee, ist älter, ne?
Es ist
passt nicht.
Genau, ja, das ist auch es nicht
ist
der älter. Sound.
Okay, ist auch nicht der Sound. Okay.
Okay, dann
du bist mehr der Big Band-Experte als ich, Tobi.
Das weiß ich nicht, aber.
Da bin ich mir sicher. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
So, dann kommen wir zu was anderem. Da geht es aber gar nicht um das Musikstück, weil das wirst du auf jeden Fall kennen. Da will ich aber auf was anderes hinaus. Ich spiele es erstmal an. Extra eine alte Aufnahme genommen, weil da zielt gleich auch mal eine Frage hin. Aber was ist es?
Weißt das du? Ist die Sportschau und das ist.
Halt schon! Entschuldigung. Red erstmal aus.
Ja, bitte.
Ich rede gerne aus. Aber ich werde auch gerne unterbrochen von dir. Das ist die Sportschau, aber das ist, glaube ich, die allererste Version der Sportschau, oder?
Und kann genau das sein? Da geht die Frage auch hin. Es ist eine wirklich alte Version von, weißt du es?
Oh, 50er?
Also erstmal der Big Band-Leiter Max Greger.
Achso, Max Greger, Entschuldigung. Ich dachte, du wolltest jetzt.
Da wollte ich auch drauf hinaus. Wann das uraufgeführt wurde?
Boah, ich bin ja kein. Wir sind ja alle in der Medienbranche, ne? Das heißt, wir gucken alle kein Fernsehen. Ich weiß es gar nicht genau. 56.
Dreh die Zahlen um und du
65.
Bist da. 65. Am 19. Mist. Juni 1965 war die Uraufführung dieser neuen Melodie. Und Wim Tölke sagte im On dann auch in der Sendung, ist auf jeden Fall flotter als das andere. Das war sein Kommentar zu diesem
flotter
Stück.
Als das andere.
Hat Wim Tölke gesagt.
Und dann brüllte er ABBA. Ich will aber.
Aber ich habe eben so unhöflich da reingeblöckt. Ne? Es war natürlich das aktuelle Sportstudio.
Ja. Ach, natürlich. Du hast natürlich vollkommen recht. Es aber war natürlich alle, das aktuelle Sportstudio.
Der Titel heißt JJ, ne?
Das
glaube ich schon. Ja, ja, ich mein,
du hast natürlich recht.
Ich habe nur noch, ich hatte noch, aber das ist ein bisschen kniffliger, weil es geht ja nicht nur um irgendwelche Spielshows oder so. Gut, ist jetzt auch was aus dem Fernsehen. Aber auch, wo man den Einsatz von Musik immer wieder tagtäglich hört. Mal sehen, ob du darauf kommst.
Wer wird Millionär?
Nee. Gleicher Sender.
Gleicher Sender.
Ich habe gesagt, wäre am Mittag, aber da
auch gleicher Sender.
Nee, nee, es ist einer wird Millionär, da ist es, das klingt anders.
Ja.
Ich ziehe das zurück. Es gab so eine Show, wo die sich gegenseitig rausgewählt haben.
Nee, es ist in dem Fall wirklich keine,
nee, ist keine,
keine Show in dem
klassischen Sinne. Ach so, es ist Unterhaltungsformat oder?
Also es ist Infoformat.
Infoformat? Ja. Sag nicht Nachrichten.
Das ist Nachrichten.
Ja. Echt? Oh, das ist aber dramatisch für Nachrichten.
Mhm, fand ich auch.
Klingt aber hart.
RTL aktuell ist es in dem Fall.
Okay, die Nachrichten habe ich nie geguckt. Ich habe mich immer an die deutschen Standardnachrichten gehalten.
Ja,
okay.
Aber wollten wir dich ein bisschen herauskitzeln und direkt bei Frage 1 gemerkt, dass du der Pro bist.
Wollte ich gerade sagen, dann
direkt so, oh. Aber irgendwie mir kam die Idee, oder Tobi, mir kam die Idee, und wir letzte Tage dachten, mal komm, das ist vielleicht ganz, ganz unterhaltsam und regt ein bisschen zum Nachdenken und Schmunzeln an. Aber es zeigt ja auch, wie was für eine Macht Musik hat und Branding, ne? Oder man braucht ja nur sagen und da weiß man, welcher Telekommunikationsdienstleister gemeint ist. Also das ist ja schon der Wahnsinn.
Ja, ja. Also ich glaube, ich würde mir unheimlich wünschen, dass mehr Kunden das verstehen würden, was für eine Macht Musik vor allem im Live-Bereich hat, also bei Live-Shows, die man macht. Mhm. Ich habe das Gefühl, Fernsehleuten ist es klarer. Die verstehen das eher. Die sind aber auch in der Branche. Aber wir haben ja ganz oft mit Kunden zu tun, die eben überhaupt nicht aus der Medienbranche kommen, sondern ein Produkt verkaufen wollen und sich dann unserer bedienen, um das Produkt oder die Menschen, die das Produkt vorstellen, zu inszenieren. Aber die mit einer guten Musik gewinnst du unheimlich viel und mit einer schlechten stirbt deine Veranstaltung.
Und ich bin zu 100% bei dir, was du gerade sagst. Ich habe nur Schwierigkeiten im Verständnis mitunter. Da geht es unter anderem zum Beispiel auch während der ganzen Corona-Zeit, Thema TV hast du gerade angesprochen, ne? Hat mit Corona jetzt gar nichts zu tun, da können wir irgendwann mal auch nochmal vortrefflich eine Sendung, eine Folge drüber machen. Aber wir gucken doch die alle Fernsehen. Also jeder, auch die Planer, die Organisatoren von Event, also unsere Kunden, die das mitunter ablehnen oder nicht so offen dafür sind. Also ich versuche auf jeden Fall immer zu sagen, guck mal Fernsehen oder guckt euch mal RTL aktuell an oder guckt euch jede Werbung an, die oder das Beispiel mit dem Telekommunikationsunternehmen, wo einfach nur 4-5 Tönchen schon sofort alle Bilder aufmachen oder eben die alten Klassiker, Dalli Dalli und so weiter. Ne? Ich meine, man kann jetzt natürlich auch die ganzen aktuellen Formate nehmen, aber wir können ja eigentlich uns inspirieren lassen von dem, was wir jeden Tag machen. Fernsehen gucken und da unsere Kunden auch abholen. Ne? Und für mich zieht das Argument eigentlich nicht, zu sagen, ja gut, haben wir keine Ahnung im Event. Weil kann man einfach sagen, mach Fernseher an, gibt's seit 80 Jahren, kannst du dich durch jede Sendung durchklicken. Überall ist musikalisches Branding eine Riesenchance.
Absolut.
Es geht aber auch hier und da, finde ich, in eine falsche Richtung. Also das ist, manchmal habe ich ein bisschen Angst davor, vor dem Geschmack der Leute, also vor dem beschissenen Geschmack der Leute. Also, lasst es mich folgendermaßen sagen. Also, Fernsehen, lineares Fernsehen verliert immer mehr an Einfluss und Macht. YouTube ist King oder Queen. Also, und fair enough. Zu Recht. So. Aber der Einsatz von Musik, der ist da schon sehr, sehr funktionalisiert hinsichtlich, ich bediene mich bestimmter Libraries, wo ich sehr günstig Musik einkaufen kann, die ist vorgefertigt und die bedient eine Sache und das ist, ja, das ist einfach günstig eingekaufte Musik.
Genau.
Und lass mich noch eine Sache sagen, und das klingt, da ist, ich sag mal so, das Tischtennisbällchen rollt rollt über die Couch und der Soundtrack dazu klingt wie eine Mischung aus Herr der Ringe und Star Wars. Weißt du, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das klingt episch, als würde, und hier geht das Universum für die Hunde und dabei ist da einfach nur ein vollkommen wertloses, minimales Event zu sehen. Und da denke ich so, nee Leute, das funktioniert so nicht.
Wenn ich für jedes Mal, wo mich ein Kunde, ob mit direkten Worten oder durch die Blume, sei mal dahingestellt, darum gebeten hat, Musik zu produzieren, die bitte genauso klingt wie Hans Zimmers Fluch der Karibik, die übrigens gar nicht von Hans Zimmer ist, sondern von Klaus Badelt. Da muss man mal aufräumen. Aber ne, wenn ich da jedes Mal einen Schnaps getrunken hätte, wäre ich bis ans Ende meines Lebens betrunken. Ich kann das nicht mehr hören. Und immer dieses Überdramatische.
Ja.
Und wenn's, um das aufzugreifen, was du eben gesagt hast, Jan, und dann stehst du da und hast diese überdramatische Musik und dann steht da, dann liegt da ein Löffel. Oder wie ich es mal hatte, ein T-Shirt. Ein T-Shirt, wo ich dann dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr macht so einen Aufriss für ein T-Shirt in Schwarz.
Aber auch hier interessant, auch da kommt mir das gerade wieder. Wir hatten ja anfangs über deine Cirque du Soleil-Zeit gesprochen und jetzt gerade dein Impuls, bitte so wie Hans Zimmer und dass du das gar nicht mehr hören kannst. Ich habe ja viel mich mit Künstlern, Show-Inszenierungen und so weiter auch beschäftigt oder wurde dafür angefragt, wie oft ich wiederum gehört habe. Ja, wir stellen uns irgendwie sowas vor wie Cirque du Soleil. Ne? Hast du da irgendwie eine, keine Ahnung, 10x4 Meter Bühne, ne? Ein paar Wackellampen und also vielleicht auch hin und wieder schon schön aufgebautes Setup, ne? Und ich fand das immer so schwierig, dann zu sagen, ja, also ich habe genau die Bilder im Kopf, die sie da haben wollen, aber Cirque du Soleil ist nicht einfach nur, also das ist ein Gesamtkonstrukt, wo Bühne, gesamter Raum, Musik, Kostüme, dann das ganze Artistische in eine anderthalb-, zweistündige Show zusammenfließt. Und ich finde es, sagen wir mal, schwierig bis unmöglich zu sagen, wir machen mal 8 Minuten Cirque du Soleil-Feeling. Also
und vor allen Dingen nicht. Noch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, da haben wir dann auch das Problem. Das kannst du dann auch dem Kunden vermitteln, warum das jetzt hier keine Cirque du Soleil-Show wird. Die haben nämlich ein obszönes Budget beim Cirque.
Ja.
Und
ja.
Das kriegst du denen dann aber nicht aus der Tasche geleiert. Wenn du denen sagst, klar mache ich dir das. Aber das dauert mehrere Wochen. Und es kostet 5 Millionen.
Genau, und das
für einen Löffel.
Und diese Frage habe ich auch wahnsinnig, wahnsinnig
oft. Habt ihr denn, das fällt mir gerade so ein, die Frage, habt ihr, ich habe das mal irgendwo gesehen, die Top 10 der Veranstaltungssongs, die ihr nicht mehr hören könnt, die immer benutzt werden, immer die gleichen Songs. Bei mir, um das mal zu eröffnen, auf Platz 1 ist Unstoppable von Sia.
Okay, ein geiler Song, aber, ist,
ja, aber der,
ausgelutscht.
Ne, ja. Die wollen natürlich alle damit sagen, wir sind unstoppable, ne, aber das will jeder sagen, da ist keine Originalität mehr drin. Die wollen alle diesen Song haben. Oh,
oh.
Herr Krämer, Tobi, was ist denn?
Du hast dich mit Audio vorgedrängelt.
Herr Krämer, was ist denn da passiert gerade?
Ich bin abgerutscht.
Ich hatte solange dir das nicht in der Show passiert, ist ja alles
okay. Ich komme vom Event zurück aus München und auf dem Desktop meines Laptops liegt ein Titel. Ich spiele euch nochmal eine Achtel vor. Mal sehen, ob ihr es erkennt. Ist auch so ein
Happy.
Ja, ja. Hatten wir gerade schon gehört.
Ich habe es schon gehört.
Ja. Aber es war ja wirklich nur.
Ist Happy. Ja, ist Happy. Ah,
schnell weg.
Ja, du weißt nicht mehr, wie man es ausmacht.
Ne? Nee.
Okay.
Oh mein Gott.
Happy, klar. Auch.
Gehört auch dazu, oder?
Ja, natürlich. Total.
Dann sehr einfach. Ich denke, ich klaue euch etwas von eurer Liste.
Ja, wir machen gemeinsam eine. Oh, Bam. Tina.
Aber immer gut, All-Time-Klassiker, geile Nummer. Absolut. Aber ein bisschen zu oft gehört. Also ich richtig. Runde mal ab, 1 Milliarde Mal.
Runde mal ab, genau. Also ja, krass, ich finde ja. Einfach, dass da dann auch wieder, also da hast du ganz oft, entspringt das ja wieder diesem persönlichen Geschmack eines nicht in der Medienbranche arbeitenden Beteiligten oder Mitarbeiters eines großen Konzerns, der einfach sagt, ich will das aber hören. Und dann hast du natürlich wieder dieses Ding, dass sich ja auch teilweise keiner traut, mal was zu machen, was mal was anderes ist.
Oh, da habe ich aber ein Anekdötchen, was mir gerade aufkommt.
Ja, ich bitte darum.
Bei jeder Veranstaltung mindestens in der Hinterhand zu habender Song ist natürlich bei Geburtstagskindern. Ne? Also kann ja immer sein, dass jemand da ist. So, ne? Und dann singt man entweder live das Liedchen und die Alternative ist natürlich, also meiner Ansicht nach, Happy Birthday, die Stevie Wonder Version. Ich meine, auch ein All-Time-Klassiker. Da kann man jetzt halten davon, was man will. Aber ich hatte mal eine Veranstaltung, wo dann jemand was ganz besonders Neues machen wollte. Und es gibt, ich weiß leider nicht mehr den Interpreten, aber irgendeinen Hip-Hop-Typen, der wirklich so eine Bronx-abgeranzte Dirty-Nummer gemacht hat. Also die auch, wie ich fand, überhaupt nichts hatte.
Keine aber du Stimme. Meinst jetzt nicht In the Club von...
Nee, okay. Irgendwas und da dachte ich so, ey, nee, da sollte man vielleicht doch beim alten Klassiker bleiben.
Ich will damit ja auch nicht sagen, dass Altes oder Bekanntes immer schlecht ist. Das ist es ja überhaupt nicht. Aber du musst eben genau wissen, wann du das benutzen kannst und du musst vor allen Dingen auch wissen, ob das dramaturgisch absolut. In irgendeiner Form Sinn macht oder ob du auch mal möchtest, dass du dich mit deiner Veranstaltung in irgendeiner Form von den 28 Veranstaltungen deiner Mitbewerber teilweise unterscheidest.
Ein bisschen abhängig.
Weil wenn du in direkter Konkurrenz zu einem Mitbewerber am Markt stehst und beide Veranstaltungen werden öffentlich im Internet gestreamt und beide benutzen die gleiche Musik.
Doof.
Weil beide gesagt haben, wir wollen aber The Best von Tina Turner und wenn alles explodiert und das Konfetti aus dem Dach regnet, dann wollen wir Unstoppable haben. Dann ist das blöd.
Ja, dann schließe ich doch hier mal unsere Listen. Ist ja auch keine Competition, weil man kann ja eigentlich sagen, we are family.
Oh, yeah.
Und können zusammenfassen sagen, we are the champion, um da einfach mal mit zwei Songs nochmal abzubinden.
Und schreibt es in die Kommentare, ne? Die besten Beispiele für Songs, passend, unpassend.
Ja,
das würde mich mal interessieren. Ich komme ja aus dem kirchlichen Milieu, habe viel in Gottesdiensten Musik gemacht und wo immer, was ich immer gewünscht würde für Hochzeiten, war Halleluja von Leonard Cohen, was so fantastisch nicht passt.
Nein, es passt überhaupt nicht so
also fantastisch. Inhaltlich, ne?
Inhaltlich ja, passt genau. Das gar nicht. Aber das ist genauso wie wahnsinnig viele Menschen auf der ganzen Welt Born in the USA von Bruce Springsteen für einen wahnsinnig patriotischen Song halten.
Was es nicht ist, ja.
Und war mir gar nicht überhaupt klar. Nicht verstanden haben, dass es einer der politischsten und vor allen Dingen kritischsten Songs überhaupt ist. Da geht's darum, dass es ein Fluch ist, dass du in den USA geboren wurdest, weil du in den Krieg nach Vietnam geschickt wirst.
Da
und dir nicht gesagt wird, warum und du da umgebracht wirst oder du sollst da jemanden umbringen. Und das halt, dieses Born in the USA, diese Zeile ist hochgradig zynisch.
Wir hatten in Folge 1 ja unsere erste Buchempfehlung, es war Fleisch ist mein Gemüse. Ne? Mhm. Und jetzt kommt eine zweite Buchempfehlung, wo du es gerade sagst, die Biografie von Bruce Springsteen.
Zucker, ja. Einfach wunderbar.
Habe ich auch nicht gehört.
Also, wunderbar. Also ein Mann mit einer unglaublichen Tiefe und einem wahnsinnigen Verständnis für das, was er da tut und einem Gefühl, also der macht sich wahnsinnig viele Gedanken über das, was er da tut, ist einer für mich der großen Intellektuellen der USA.
Ja.
Gut, da gibt es jetzt nicht so viel, aber das ist schon wirklich ein fantastischer Mann.
Ja, also lesenswert habe ich mir in einem reingezogen. Ich muss fairerweise sagen auf Deutsch, aber BJ, du wahrscheinlich auf Englisch.
But of course.
Ich gar nicht.
Du absolutely.
Das ist nicht fair.
Ja, somit, in keiner Sprache.
Somit ist unser Niveau hier ganz klar.
Danke, vielen Dank. Apropos Niveau.
Niveau ist keine Hauptcreme. So.
Hier sinkt für Sie das Niveau.
Wir haben eine Zuschrift bekommen.
Oh, das ist richtig. Wir haben einen, also von unserem einzigen Hörer. Nein, das ist zum Glück ja nicht.
Hallo? Hallo da draußen, du Hörer.
Wir haben eine Geschichte bekommen, eine Geschichte aus der Intercom und auch liebe Zuhörenden, bitte gerne sendet eure Geschichten.
Her damit.
Immer her damit. Ich würde jetzt mal einfach vorlesen, es geht vielleicht eingrenzend zu dem, wie wir auch heute gestartet sind in dieser Folge zum Thema Feedback auch nochmal.
Wollen wir das so mit Sprecherstimme machen und allem oder willst du die vorlesen?
Ich würde die vorlesen. Das hat
gut.
Florian Müller hat sie gesendet und berichtet von Folgendem. Ich habe eine höhere Führungskraft einer größeren deutschen Bank gecoacht in Sachen Kommunikation und Präsentation. Jeder Mensch hat seine eigenen unbewusst und nicht gesteuert eingesetzten Füllwörter. Dazu gehören nicht nur die sogenannten Füllsel wie sondern eben auch Wörter wie natürlich, eben, halt etc. Manchmal ist es auch ein ganzer Füllsatz, wie bei ihm. Er hat in fast jedem Satz irgendwo am Ende des Tages untergebracht. Auch dort, wo es absolut keinen Sinn gemacht hat. Ich habe ihn darauf hingewiesen. Er meinte, na ja, Herr Müller, Sie hören ja auch mit ganz anderem Ohr hin und übertreiben sich ja etwas. In Klammern am Ende des Tages. Ich hatte vorher eine Präsentation für ein gezieltes Videofeedback aufgenommen, schmunzelte und sagte, dann schauen wir doch da einfach mal rein. Kurze Zeit später hielt er sich vor Lachen den Bauch und sagte, ach du Schande, was mache ich denn da? Das ist ja furchtbar. Und jetzt kommt meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Satz. Warum sagt mir das denn keiner? Ganz einfach, und das ist jetzt von Florian die Quintessenz, die ich total bestätigen kann, meiner Ansicht nach. Ganz einfach, aus vermeintlichem Respekt vor einem Vorgesetzten ist aber kein Respekt. Respekt würde bedeuten, dem Gegenüber, auch Übergeordneten und Vorgesetzten oder Auftraggebern, den Respekt zu erweisen, sie auf so etwas hinzuweisen. Immer natürlich der Ton und die Musik und so weiter, um ihnen damit auch zu helfen. Ist wie mit den Krümeln im Gesicht. Wir freuen uns doch, wenn uns jemand bei einem, in Anführungsstrichen, Makel hilft, den wir selbst nicht bemerken. Das war eine kleine Anekdote. Ich kann es mir lebhaft vorstellen.
Finde ich wunderbar. Ja. Finde ich wirklich wunderbar, weil das tatsächlich auch meiner Beobachtung entspricht. Ich hasse Füllwörter. Ne? Also wenn ich hatte eine Rednerin auf der Bühne, die nach jedem Satz quasi als Satzzeichen genau sagte. Und das genau, ich habe das dann irgendwann gehört, es war dann quasi in der Art, wie sie das gesagt hat und wie sie ihre Körpersprache hat das auch ausgedrückt, dieses genau war quasi an sich selbst gerichtet und hieß, okay, diesen Abschnitt habe ich jetzt richtig gemacht oder den habe ich nicht vergessen. Genau. Ach,
eine Selbstbestätigung.
Eine Selbstbestätigung.
So eine Checkliste.
Genau, so eine Checkliste. Ja.
Ne? Am Ende des Tages.
Also ich begrüße Sie alle hier jetzt in Frankfurt.
Genau.
Genau. Und immer dieses Genau.
Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen offenbaren. Also nicht, dass ich das auch sage. Aber wenn das bei jemandem, wenn ich in der Regie sitze und das so auffällig ist, also wirklich nach jedem Satz oder jedem zweiten, muss ich gestehen, habe ich auch einmal schon mal mit der Tech Crew so eine kleine in der Intercom, so eine kleine Wette, wie oft kommt das noch, und eine kleine Strichliste mal gemacht.
Da hätte ich eine Idee für eine kommende Episode von Canale Grande.
Ich notiere,
ja, bitte. Wo wir nämlich vielleicht einfach, oder ihr, ich komme gerne wieder, aber wo vielleicht mal darüber gesprochen wird, was so für ich sag mal, ungezügeltes Verhalten in der Intercom manchmal so durchbricht, wenn keiner außer wir zuhören.
Ja, okay.
Also es gibt ja zwei Arten von Intercom, ne? Es gibt ja Intercom und dann gibt es Kunde hört mit Intercom.
Das ist richtig. Ne? Also lass mal überlegen.
Ich bin
kurz vor 50, arbeite bis 60, 65. Die machen wir in ungefähr so 15 Jahren, kurz vor Karriereende, die Folge.
Jetzt verstehe ich.
Ach so. Na, man kann ja nur die charmanten Dinge erzählen. Wir müssen ja nicht erzählen, was wir schon alles für Sachen gemacht haben.
Also ich finde, was Intercom und auch Talk auf der Intercom anbelangt, auch da trennt sich ein wenig die Spreu vom Weizen. Als Profi weiß man schon, wann man was sagen kann. Ich erinnere da auch an unsere gemeinsame Produktion in diesem Stadion.
Absolut.
Da haben wir ja lustige Sachen erzählt zu genau den Zeitpunkten, wo es ging und eben wo es nicht ging, dann natürlich nicht. Ne?
So. Nein, also da sind wir alle, aber wirklich alle einer Meinung, da muss schon auch sehr eigenverantwortlich. Also okay. Wenn mich einer dran erinnern muss, dann habe ich schon versagt. Also dann bin ich schon eigentlich raus. Aber du musst mit hoher Eigenverantwortung ganz genau wissen, wann du was sagen kannst und wann nicht, wenn es nicht showrelevant ist.
Aber was wir festhalten können und sollten, ist, dass du wiederkommen musst.
Auf jeden Fall.
Ich würde mich wahnsinnig freuen. Es macht mir unglaublich viel Spaß mit euch.
Ja, und vor allem so viel
wir
Zeit
haben ja
noch, mal zu haben.
Wir haben auch noch gar nicht alles besprochen, was wir uns vorgenommen hatten. Ne?
Nee, das ist richtig. Das schreit nach einer Fortsetzung. Aber das bei einer anderen Gelegenheit, würde ich sagen.
Ja, klar.
Aber trotz alledem nochmal, liebe Zuhörenden, sendet eure Geschichten und auch gerne zum Thema Feedback. Wir haben es ja heute an zwei Stellen mal besprochen. Es gibt ja noch kleine Geschenkchen. Der BJ hat nämlich heute das kleine Geschenkchen auch schon bekommen. Wir haben nämlich in unserer letzten Folge.
Und ich war so begeistert.
Genau, wir sagen immer noch nicht, was es ist und bedanken uns ganz herzlich, dass du da warst.
Das hat mir wirklich Freude gemacht. Ich mag euch beide auch wirklich total gerne. Ich freue mich immer, euch zu sehen.
Jetzt
und ich freue mich, jetzt
knallrot,
schon. Ja, aber das steht hier aber auch ein bisschen. Und ich freue mich wahnsinnig auf die nächste, auf den nächsten Podcast, den wir zusammen machen, aber noch mehr, so ein kleines bisschen noch mehr, auf die nächste Veranstaltung, die wir zusammen machen.
Das wird
herrlich.
Aber am allermeisten freue ich mich jetzt auf unsere Aftershow-Party nach der Aufzeichnung.
Ja, Eskalationsstufe 300.
Danke, dass du da warst.
Ahoi. Ich danke euch.
Und liebe Zuhörenden, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
Ciao.
Ahoi.